Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Wenn ihr mal Kinder haben werdet oder wenn ihr Kinder habt, dann werdet ihr früher oder später in die Lehre der Ungerechtigkeit eingeführt. Meine Kinder waren diesbezüglich hochsensibel. Da musste die kleine Rahel schon ins Bett und unser ältester Josia und Sarah, die durften raufbleiben. Das fand sie ungerecht. Wieso dürfen die das und ich nicht? Also immer dieses, es ist nicht fair, poppt immer mal wieder hoch. Freunde aus der Schule unserer Kids hatten einen Swimmingpool im Garten. Wieso haben die das und wir nicht? Das Leben ist unfair. Und das geht so nahtlos über, wenn wir dann erwachsen werden. Wieso müssen manche finanziell immer rechnen, ständig das Auto kaputt und andere kaufen einfach ein neues? Die einen machen jedes Jahr dreimal Urlaub, andere bleiben besser zu Hause. Wieso gibt es körperliche Unterschiede? Manche müssen mit einer Behinderung leben, andere sind sportlich fit, sodass sie gerade eine Fußball-WM spielen können. Manche verlieren ihren Job, finden keine Arbeit, andere machen steile Karriere. Einige müssen viele Lasten tragen, andere, die gehen pfeifen durch das Leben ohne all das. Das ist nicht fair. Schaut, das war jetzt nur so der ganz kleine persönliche Kreis des Lebens. Wenn wir diese Fragen jetzt noch auf die Welt übertragen, dann sind wir genauso irritiert. Wieso ist ein Teil der Welt superreich und der andere hat nichts? Warum gibt es in einigen Ländern zurzeit Kriege und wir in Deutschland haben nun schon im Großen und Ganzen Frieden? Ist nicht fair. Warum gibt es hier ein Gesundheitssystem, das vor Epidemien einen gewissen Schutz gibt und in Afrika brechen oft Seuchen aus, wie gerade jetzt wieder? Ist das fair? Man könnte auch die Frage ja umgekehrt stellen, warum manche Menschen dort aufwachsen und wir dürfen hier leben. Das ist nicht fair. Was ist fair? Und jetzt sind wir in der Gemeinde und sehen über all diesem noch ein übergeordnetes Thema, das genauso die Menschen bewegt, die Gott nicht kennen. Angesichts dieser Weltlage haben alle noch eine Frage. Und Gott? Sieht er das nicht? Ist Gott wirklich gerecht? Gott, wie bist du eigentlich? Gott, wenn es dich geben sollte, wie regierst du eigentlich? Und ich möchte mit euch auf dieses Thema einfach mal schauen. Wenn wir sagen oder denken, Gott, das ist nicht fair. Warum überall diese Unterschiede? Habt ihr die Fragen auch hin und wieder? Und wir machen immer Folgendes. Wir schauen auf die Welt. Ah, so ist es. Und jetzt wollen wir Rückschlüsse ziehen auf Gott. Und was sind wir dann? Irritiert. Der allmächtige Gott tut nichts. Ich habe von einer jungen Mutter gehört, die ihr Kind verloren hat. Und ein Pastor sagt zu ihr, glaub mir, Gott hat damit überhaupt nichts zu tun. Ist das so? Erste Frage. Und zweitens, ist das dann ein Trost? Kennt ihr Hiob? Ihm zu sagen, Gott hat mit deiner Lage nichts zu tun. Das wäre eine Lüge gewesen, oder? Aber auch all die frommen Interpretationen seiner Freunde im Blick auf sein unfaires Leid, es waren alles Irrtümer. Ihre Interpretationen haben alle nicht gestimmt. Gott, so wie du in der KFB regierst in den letzten Jahren, das ist nicht fair. Was glaubst du, wie oft ich das Gebet gebetet habe? Warum war dies und jenes? Warum ist das so passiert? Warum so viel Kommen und Gehen in der Gemeinde? Warum kommen wir nicht mal zur Ruhe? Gott, das ist doch nicht fair. Guck doch mal, wie es in anderen Gemeinden läuft. Jetzt gehört von einem jungen Mann, der in dieser Gemeinde war, viele Fragen und Zweifel gehabt. Mit dem habe ich viel geredet, auch diskutiert. Er war auch bei uns zu Hause. Aber dann war er irgendwann mal wieder weg. Und jetzt habe ich von ihm gehört, dass er an einem Hirntumor verstorben ist. Verheiratet, ein Kind. Gott, warum er so jung und ich bin jetzt 63 geworden? Ist nicht fair, oder? Wie ordnen wir diese Fragen ein? Wir haben alle so unsere Vorstellungen von Gerechtigkeit. Und ich würde sagen, da sind wir höchst sensibel, vor allem wenn es dann um uns geht, uns gegenüber, wenn Ungerechtigkeit geschieht. Und dann schauen wir zum Himmel und ziehen Rückschlüsse auf Gott. Gott, wenn du das alles siehst und zulässt, dann fällt es mir aber schwer zu glauben, dass du wirklich da bist. Und wenn du da bist, hast du irgendwas damit zu tun, was mir gerade passiert? Schaut, wir vergleichen das, was wir sehen, was wir erleben, wir vergleichen das mit Gott und wir sind nicht einverstanden. Gott soll unserem Bild doch entsprechen. Und wenn er nicht so regiert, wie wir denken, wie wir es uns wünschen, dann fällt auf einmal unser Götterbild zusammen. Ich sag mal so, vielleicht müssen auch wir das neu lernen, dass Gott nicht mit irgendetwas vergleichbar ist. Das heißt, er ist nicht genau wie irgendetwas oder wie irgendjemand. Jesaja 40, Vers 18. Da sagt Gott selbst, oder Jesaja selbst, und wem wollt ihr Gott vergleichen? Und was für ein Gleichnis wollt ihr ihm an die Seite stellen? Nikolaus von Kues, oder Kues heißt es, glaube ich, 15 Jahrhundert hat er gelebt, hat gesagt oder hat gebetet, der Intellekt weiß, dass er eigentlich nichts von dir weiß. Denn er weiß genau, dass man dich nicht kennen kann, es sei denn, das Unfassbare wäre zu fassen, das Unsichtbare zu sehen und das Unerreichbare zu erreichen. Was für ein ehrliches Gebet. Schaut, und jetzt sehen wir doch, dass dennoch unser Gott uns so entgegenkommt, dass er sich uns erklärt in seinem Wort. Uns hilft, ihn kennenzulernen, auch seine Souveränität, mit der er wirklich alles regiert. Was sollten wir tun? Wir sollten von Gottes Perspektive aus die Welt sehen. Wir sollten demütig die Schrift lesen, die von Schreibern verfasst wurde, die der Heilige Geist getrieben hat, uns Gott vorzustellen, wie er ist, nicht wie wir ihn gerne hätten. Und dort lesen wir zum Beispiel, ich glaube, ich habe es letzte Woche auch mal gelesen, Römer 11 nochmal. Da sagt Paulus, dieser große Kenner Gottes, O welch Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Das heißt, Paulus sagt nochmal, alles ist von ihm, er ist die Quelle, alles existiert durch ihn, er erhält alles am Leben und alles ist für ihn, das heißt, wird in ihm sein rechtmäßiges Ziel finden. Über allem, auch über dem, was wir mit unfair beschreiben, bleibt die Bibel bei dieser Aussage und sie hält das eine fest. Und das ist der erste Gedanke, den wir heute ein bisschen einordnen wollen. Gott ist auf dem Thron und er regiert. Egal was, sagen wir nie, damit hat Gott nichts zu tun. Er ist auf dem Thron und er ist nicht dort und beobachtet nur und greift dann und wann ein. Nein, er regiert über seine Schöpfung, für das Ziel, was er gegeben hat. Jesus deutet dahingehend Gottes Souveränität in einem Gleichnis von einem Hausherrn an, weiß nicht, ob er das schon mal gelesen hat. Und da sagt Jesus tatsächlich diesen Satz, und das tut jetzt weh. Ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Also über diesen Text müsstet ihr stolpern. Der müsste in euch etwas aus und sagt, Moment mal. Wie wirkt das auf euch? Das steht in der Bibel. Also wenn jemand mit mir macht, was er will, und ich habe das ja auf menschlicher Seite und du ja auch bestimmt erlebt, wo du gar keine Möglichkeit mehr hattest, das fühlt sich nicht gut an. Denn ich will ja selbst die Kontrolle, ich will selber machen und nicht, dass ein anderer mit mir macht, was er will. Ich will nicht verraten werden, ich will nicht alleingelassen werden, ich will nicht leiden, ich will nicht verfolgt werden, ich will nicht in den Knast, ich will nicht krank werden, ich will nicht arm sein. Und ein souveräner Gott wird das alles in diese Richtung lenken können. Ja, kann er. Aber er tut es nicht immer, oder? Und dennoch haben alle, die Gott kennen, all das ja erlebt, was ich euch gerade aufgezählt habe. Ein Josef war im Gefängnis. Jesus wurde gefoltert. Jesus ging ans Kreuz. Die Apostel sind alle, jetzt außer Johannes, in ihrem Dienst umgebracht worden. Und daher ist für die, die Gott kennen und das hier jetzt so lesen, ich kann mit den meinen tun, was ich will, diese Lehre der Souveränität Gottes ist für sie Trost. Warum? Weil in den miserabelsten Umständen und den größten Schwierigkeiten haben Christen daran festgehalten, mein Gott kann tun, was er will, und sein Charakter bürgt dafür, dass es am Ende gut wird. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Das heißt, die Lebensperspektive von Christen, die das alte Evangelium festgehalten haben, war, dass Gottes Souveränität ihre Not sogar verordnet hat, dass seine Souveränität sie wieder aufrichten wird und dass seine Souveränität sie ans Ziel bringen wird. Das haben sie geglaubt. Und schaut, einer der Gründe, warum wir heute ein drittes Mal auf dieses Thema der Souveränität Gottes schauen, ist, dass es keine Lehre gibt, die irritierender ist als diese Lehre der Souveränität Gottes. Da hängen so viele Fragen dran, über die wir stundenlang diskutieren. Auf jeden Fall hängen viele Fragen dran bei denen, die nur auf diese Welt schauen und von der Welt her ihre Rückschlüsse auf Gott ziehen wollen und die nicht im Glauben leben. Aha, Gott macht mit der Welt, was er will. Die einen behandelt er so, die anderen so. Gratuliere, Gott selbst macht also die Unterschiede. Dann wissen wir ja, wer hier die Verantwortung hat. Was Menschen heute höchstens noch zugestehen, Gott zugestehen, ist, dass er sich in einer Werkstatt aufzuhalten hat, um die Welten und Sterne zu bilden. Das darf er. Er darf diese Welt erhalten und Ozeane bewegen, aber bitte ohne Tsunami. So als Schöpfer wird, wenn überhaupt, Gott noch gesehen. Gott darf sich auch als Sozialhelfer in der Diakonie und Caritas aufhalten und sich dort engagieren. Er darf sich sozial betätigen und die Not lindern. Gott darf in den Krankenhäusern sein, um zu trösten und zu heilen. Ja, das darf er. Das gestehen wir ihm zu. Ja, sogar in mein Haus darf er kommen. Ich bin ja bei DHL, ich sehe oft, überall, kennt ihr dieses Schild? Herr, segne dieses Haus und alle, die da gehen ein und aus. Das darf er. Segnen. Ja, und er darf auch in seiner eigenen Kirche sein, um zu segnen, zu heilen, positive Gefühle zu geben. Ich karikiere uns damit, nicht Gott. Wir Menschen gestatten Gott, überall dort zu sein. Wir erlauben es ihm, wo er sein darf. Aber wo darf er nicht sein? Auf dem Thron. Und regieren, wie er will. Das darf er nicht. Schaut, wenn wir einen auf dem Thron sitzenden, souverän herrschenden Gott verkünden, der über sein Eigentum und über seine Geschöpfe verfügt, wie er es für richtig ansieht, und er das tut, ohne vorher zu fragen, da schließen sich Fragen an für uns, verständlicherweise. Dann wird auch die Kirche oft schnell gehasst, die das so sieht, und sie ist dann suspekt, sie ist dann fundamentalistisch. Dann diskriminiert sie ja auch den Menschen. Darum wird das in der heutigen Kirche auch nicht mehr so gesagt. Man will den sensiblen Gerechtigkeitssinn des Menschen, des Geschöpfes, nicht irritieren. Ein thronender und souverän herrschender Gott wird nicht geliebt, er wird abgelehnt. Wir wollen nicht, dass der über uns herrscht. So haben die Juden über den Messias geredet. Und deswegen erfinden wir und glauben wir so ein völlig verrücktes Konstrukt von Evolution, das völlig irrational ist. Viel mehr Glauben erfordert als das Wissen um einen Schöpfer. Aber dieses Konstrukt ist hilfreich, um Gott abzusetzen. Weg vom Thron. Und auch daran erkennen wir, dass der natürliche Mensch Gott nicht will. Er ist blind für die geistliche Wirklichkeit. Und wenn er sie erkennen würde, dann will er sie nicht. Auch deshalb brauchen wir einen souveränen Retter, der übernatürlich in unser Leben eingreift und auch eingreifen kann. Schauen wir uns heute einfach ein paar Tatsachen an, die wir erkennen können in der Schöpfung, die uns auch Gottes Souveränität aufzeigen, die wir einfach so mitnehmen. Ich möchte uns sensibilisieren, dass wir vielleicht auch da auch die Welt noch mal ein bisschen anders sehen. Gott ist der Schöpfer und er kann mit seinem Eigentum tun und auch lassen, was er will. Und mit dieser Haltung schauen wir zuerst mal kurz auf die Tatsache, dass Gott Unterschiede macht in dem, was er in der jetzigen Zeit jedem Einzelnen gibt. Und wir sehen da, Gott gibt nicht allen das Gleiche. Gott gibt nicht allen das Gleiche. Das sind Unterschiede. Ja, wir lieben Vielfalt, aber Vielfalt bedeutet auch Unterschiedlichkeit, oder? Und mit der kämpfen wir auch oft im Miteinander, aber es ist nun mal so. Zum einen, er schafft körperliche Unterschiede. Psalm 139. Ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele weiß es sehr wohl. Ich bin einzigartig, Gott. Ich bin ein Gedanke von dir. Und jetzt schaut euch allein mal hier in diesem Raum um. Es ist unbestreitbar, dass Gott äußerlich nicht allen das Gleiche gegeben hat. Ich kann euch alle erkennen. Ihr seid nicht alle gleich. Es hat auch den Vorteil, dass wir uns wahrnehmen. Das Offensichtliche ist, hier sind Männer und Frauen. Auch das wird ja gerade zerlegt in der Gesellschaft. Männer und Frauen. Unterschiede. Der eine ist wie Saul, eher groß gewachsen. Sagen wir so wie Kai. Ein anderer gleicht eher Zachäus. Sagen wir so wie Chan. Und beide sitzen zusammen in einem Hauskreis. Körperliche Unterschiede. Ja, dann gibt es andere auch, da könntest du dich überlegener, attraktiver fühlen. Dann fangen wir an, uns zu vergleichen mit diesen Unterschieden. Einige Menschen werden aufgrund ihres äußeren anderen vorgezogen. Manche schneiden da vergleichsweise schlecht ab, bleiben außen vor. Und immer könnte man fragen, ist das denn fair? Frage, warum hat Gott dem einen Schönheit, Größe geschenkt, dem anderen davon etwas weniger? Warum? Weil Gott souverän ist in dem, was er tut und wie er schafft. Und dann schließen sich aber auch schwerere Fragen zu den Unterschieden an. Denk das mal durch. Warum gab er dem einen alle Sinne? Sehen, hören, schmecken, riechen, tasten. Und dem anderen nur einen Teil davon. Warum? Wie viele Menschen gibt es, die nicht sehen können? Die haben noch nie die Sonne gesehen. Andere können nicht hören, keine Musik, nichts. Und es gibt einige, die können nicht sprechen. Das ist unfair. Mose haderte mit Gott wegen einem sprachlichen Fehler oder seinen Fähigkeiten, was die Sprache betrifft. Und was sagt Gott ihm? Lest das mal sehr bewusst, 2. Mose 4, Vers 11. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Und wer macht stumm oder taub oder sehend? Oder blind? Und dann steht da was? Nicht ich, der Herr? In Johannes 9 fragen die Jünger, warum hier einer ist, der blind ist und ob das die Schuld seiner Eltern wäre. Und Jesus gibt eine Antwort im Blick auf diesen Blinden. Jesus sagt, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern, warum ist er blind? Damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Wer hat das so entschieden? Gott auf seinem Thron. Hier deutet er an, dass Gott es so wollte, um sich an ihm und durch ihn zu offenbaren. Also auch hier ist die Antwort, Gott ist souverän in dem, was er tut. Kann ich mit dem Meinen nicht tun, was ich will? Und er tut es. Zweiter, er schafft intellektuelle Unterschiede. Nochmal Daniel 2, haben wir öfter gelesen jetzt hier in den letzten Wochen. Er ändert Zeiten und Zeitpunkte, setzt Könige ab, setzt Könige ein und er gibt den Weisen Weisheit und den Verstand den Verständigen. Er tut das. Nicht alle Menschen sind wie Sokrates, nicht jeder ist ein Plato. Haben wir einen Albert Einstein unter uns? Ein Top-Denker? Da gab es in der Kirchengeschichte Unterschiede. Was für ein systematischer Denker war Calvin? Luther, der sich auf seine Art mit einem Erasmus auseinandersetzen musste zum Thema, ihr wisst es, freier Wille des Menschen. Wie gerne hätte ich einiges an geistiger Kapazität von ihrem Griechischkenntnissen, Hebräischkenntnissen, habe ich nicht. So viele Theologen, Prediger, von denen ich nur lernen kann, Spurgeon, Whitfield, Edwards, Owen, Piper, Sproul, MacArthur, ach, was für Denker. Wie gerne hätte ich einen Teil ihres Verstandes, habe ich aber nicht. Das kann mich stundenlang vergleichen. Gott hat anders entschieden. Ich profitiere von dem, was Gott ihnen gegeben hat. Und ihr profitiert von dem, was er ihnen gegeben hat, weil ich es euch auch so weitergeben kann. Gott macht Unterschiede. Gott hat uns nicht alle gleich geschaffen, sondern die Fähigkeiten, die er gibt, sind breit gefächert, weil er es so wollte. Alles ist von ihm und durch ihn und zu ihm. Der eine kann so redegewandt sein wie ein Whitfield oder ein Spurgeon, ein anderer stottert, wenn er drei Worte spricht wie ein Mose. Woher kommt das? Weil Gott seine Souveränität nicht nur über den Körper, sondern auch über den Verstand ausübt. Noch was. Er schafft Unterschiede durch praktische Begabung. Was für ein Segen ist das? Wenn alle nur Denker und Redner wären, zum Glück ist das nicht so. Anderen hat Gott die Fähigkeit gegeben, praktisch etwas zu vollbringen, Wege zur Umsetzung zu finden. Schaut euch die Leute beim Bau der Stiftshütte an oder beim Bau des Tempels. Praktiker. Da gab es nicht nur Planer. Da gab es Schreiner, Schmiede, Menschen, die mit Stoffen umgehen konnten. Da waren Musiker auf einmal da. Breit gefächert. Und wie gut, dass wir auch in der Gemeinde ein paar Praktiker haben. Ich hoffe, wir brauchen euch nochmal mehr, wenn wir ein Gemeindezentrum wieder neu überlegen. Noch was. Gott stellt jeden auch in andere Lebensumstände. Warum bist du da, wo du bist? Kennt ihr die Gedanken? Boah, der hat einen Partner. Ich noch nicht. Das ist unfair. Boah, der verdient zu viel Geld. Ich weniger. Unfair. Der ist kerngesund. Ich nicht. Das ist unfair. Die Gemeinde X wächst so. Wir nicht. Oh, das ist unfair. Und dann gibt es noch unterschiedliche Positionen, die Menschen erreichen. Der eine kommt in den Lebensumstand, in eine reiche Familie hineingeboren zu werden. Da kann er gar nichts für. Es ist einfach passiert. Ist immer gut gekleidet. Er wird einmal die Firma übernehmen. Und ein anderer muss kämpfen um eine Ausbildung, einen Arbeitsplatz und um genügend Einkommen. Der eine wohnt in einem Eigenheim, der andere mietet sich durch das Leben oder ist sogar obdachlos. Nicht jeder von uns hat das gleiche Glück, nicht jeder ist Chef, die meisten sind angestellt, andere sind arbeitslos. Wer hat das so entschieden? Wer lenkt die Geschicke deines Lebens? Aber es gibt noch eine Vergleichsebene. Darf ich dir die Frage stellen, wer hat denn entschieden, dass du in Europa geboren wurdest und nicht in Krisengebieten? Dass du in Bruchsal oder Umkreis Bruchsal lebst und nicht im Libanon? Wer hat das entschieden? Hat das was mit Gerechtigkeit und Fairness zu tun, dass du hier lebst und andere dort leben müssen? Und umgekehrt gilt die Frage auch für die, die dort jetzt leben. Ist das fair, dass ich hier durch muss? Ich habe euch schon mal von Joni Erickson Tada erzählt, die als Teenager einen Kopfsprung gemacht hat ins Wasser und seitdem halsabwärts gelähmt ist. Warum ist eine Joni Erickson Tata seit einem Badeunfall im Teenageralter im Rollstuhl und dient Gott dennoch auf ihre Weise? Warum darf ich gesund sein und diene Gott auf meine Weise? Warum ist das so? Wer hat das entschieden? Was ist daran fair? Geht es überhaupt um Fairness? Wenn wir mit Gott durchs Leben gehen, werden wir entdecken, dass sich Gottes Souveränität überall zeigt. Und wenn wir das anerkennen und zulassen, ich glaube, dann werden wir in dieser Wahrheit sogar Frieden finden. Wenn unsere innere Rebellion dagegen aufhört, sagen, Gott, du hast entschieden, dass ich hier lebe. Also nehme ich es aus deiner Hand und ich lebe hier. Er regiert. Dem einen schenkt Gott ein langes Leben und Gesundheit, während ein anderer durch die Welt der Krankenhäuser muss, ständig durch Therapien gehen muss und immer so am Rande des Grabes lebt. Der eine gesund, der andere gelähmt. Wisst ihr noch den einen Satz, den Jesus Petrus sagte, als Petrus zu Jesus sagte, Jesus, was passiert denn mit dem Johannes da? Was sagt Jesus ihm? Was geht es dich an, wenn ich will, dass er bleibt? Was geht es dich an? Was für ein souveränes Wort, wenn ich will, dass er bleibt. Dem einen bleibt wie Mose selbst im hohen Alter unvermindert Sehkraft erhalten, andere fangen an mit Lesebrillen und es wird immer schlechter. Ich. Fair? Manche guten Menschen müssen mitten in der Blüte ihres Lebens sterben, während andere bösen Menschen weit über 70 werden. Und manchmal fragen wir uns, warum die so alt werden. Wir haben immer die Falschen erwischt. Das ist die Frage vom Psalm 73. Auch der Psalmist hat das nicht verstanden. Der eine stirbt, bevor er die Lebensphase Familiengründung erreicht und der andere bekommt so ein langes Leben, dass es ihm gerade so zur Last wird. Versteht ihr, was ich sagen will? So unterschiedlich. Und Gott lenkt alles. Woher kommen diese Unterschiede? Die einzig angemessene Antwort ist, es liegt an der Souveränität Jahwes. Gott macht Unterschiede. Wir singen das immer so, ne? Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gehört das Lob. Wir singen das, was ich hier gerade predige. Denken wir doch an Hiob, das ist ein Zitat aus dem Hiob-Buch. Und er sprach, nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen und nackt werde ich dahin zurückkehren. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Bei all diesem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu oder andere übersetzen und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Nochmal, warum war Hiob zuerst reich und andere nicht? Und warum wurde Hiob auf einmal alles weggenommen? Warum? Warum wurde Hiob krank, verlor Familie und allen Besitz? Und seine Nachbarn konnten alles, was ihnen gehörte, behalten. Das ist eine klare Antwort in der Bibel, weil Gott es in seiner Souveränität zugelassen hat. Wir bekommen da sogar einen kleinen Einblick in den Himmel, die Diskussion, die er mit Satan führt. Gott regiert. Und warum wurde Hiob wiederhergestellt? Warum bekam er alles vielfach wieder und andere, denen es zur Leidenszeit Hiob auch nicht gut ging, nicht? Du hast auch hier eigentlich nur eine Antwort zur Wahl. Die Souveränität Gottes. Nochmal, wir singen das so leicht, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst. Aber das können eigentlich nur die aufrichtig singen, die von der Souveränität Gottes ausgehen und darin, egal wie es aussieht, ihre Sicherheit und Ruhe finden, wie ein Hiob. Und da sind wir nicht sofort, nur weil wir singen. Das heißt, wir müssen unser Denken verändern. Ich weiß nicht, können wir das als Gemeinde auch so festhalten, wenn wir in der Serie jetzt weitergehen? Gott weiß, was er tut. Er weiß, was er dir zumutet. Gott kennt das, was wäre, wenn. Er kennt auch das, wenn es anders wäre. Aber er hat so entschieden, um mit dir seine Gemeinde so zu bauen, wie es jetzt halt ist. So wie deine Stellung gerade ist, so wie du gerade denkst, was deine Fähigkeiten und deine Grenzen sind. Er ist souverän. Und er will sich durch dich in all dem verherrlichen. Ich möchte aus dem Grund nochmal mit euch auch nochmal schauen, wie Gott eben seine Gemeinde baut. Gott schafft tatsächlich auch Unterschiede daher in seiner Gemeinde. Schauen wir, wie und wo, bei wem Gemeinde beginnt, also auch, warum du heute dazugehörst. Das Erste. Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Wer ist souverän in der Rettung? Wer fügt zur Gemeinde hinzu? Er rettet Menschen. Er führt die hinzu, die er souverän retten wird. Das macht keine Kirche, kein Konzert, keine Kinositze, keine Location, kein Prediger. Er allein, der souveräne Gott, kann Menschen retten. Und was tut er? Er fügt sie dazu in seine Gemeinde. Und dann kommen ganz unterschiedliche Leute zusammen. Denker und Praktiker, Gesunde und Behinderte, Reiche und Arme. Das ist die Vielfalt, die wir so lieben und die das Miteinander aber auch oft so schwierig macht, oder? Wir lieben es, aber es macht es auch schwieriger. Wir sind unterschiedlich. Aber in all dem weist Gott uns auf seine Liebe hin zu allen Menschen in seinem Volk. Gott ist es, der zieht zu Christus und durch Christus heute zu seiner Gemeinde. Ein zweites, was wir in der Gemeinde sehen, Gott befähigt seine Menschen mit unterschiedlichen Gaben. Darüber reden viele und sehr oft, das kennt ihr auch alles. Die Souveränität Gottes spiegelt sich auch in den Aufgaben der Gemeinde wider, denn er begabt jeden, wie er will. Also Konkurrenzkampf, Vergleichen ist völlig unnötig, hat überhaupt keinen Platz eigentlich in der Gemeinde. 1. Korinther 12,7. Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. 1. Korinther 12, Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilen. Und dann steht da, wie er will. Die Neue Genfer sagt, das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Auch hier Souveränität Gottes, wie er will. Das bedeutet, Achtung, die zur Gemeinde gehört, erstens, jeder in der Gemeinde wird und ist begabt und ist befähigt. Jeder. Zweitens, der Rahmen oder die Richtung der Gaben ist klar, für den anderen in der Gemeinde. Die Richtung ist für andere, zum Nutzen für allen. So hat Gott sich das gedacht. Wir ergänzen uns, nicht einer hat alles. Und wenn du deinen Part nicht ausfüllst, dann ist da eine Lücke, die der souveräne Gott durch dich eigentlich schließen will. Drittens, wir verfügen nicht über die Gaben, wie es oft passiert. Er gibt, wie er will, souverän. Und viertens, niemand darf, kann und soll sagen, ich kann nichts, ich bin nichts, ich kann keinen Beitrag leisten. Niemand. Dann noch kurz diesen Gedanken, was wir auch sehen. Er setzt Menschen in bestimmte Ämter ein. Wir werden dies ja noch sprechen über Ältestenkreis. Wen hat Gott dafür bestimmt? Er bestimmte Aufgaben, die zum Aufbau der Gemeinde wichtig sind. Epheser 4, 11 bis 12. Die einen hat er gegeben als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christus. Das hat er bereits am Anfang der Gemeindezeit so beschlossen. Und? Also spätestens hier müssen wir doch merken, wie souverän Gott regiert, auch in seiner Gemeinde. Epheser 2, 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Merkt ihr wieder? Gottes Souveränität, Verantwortung des Menschen. Es kommt immer wieder zusammen. Das ist auch unsere Frage in diesem Jahr. Herr, was willst du, dass wir tun sollen und in welchem Sinn sollen wir es tun? Und Gott gebraucht alle die von ihm geschaffenen Unterschiede. Er gebraucht alle. Ich weiß, diesen Vers, den haben wir schon so oft auf Karten gelesen und irgendwann eine Wand gepinnt. Lest ihn mal einen Blick auf die Souveränität Gottes. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Das heißt, der souveräne Gott vergeudet keine Erfahrung in deinem Leben, ob gut oder schlecht. Im Gegenteil, er webt es ein in den Stoff deines Lebens. Er fügt alles in den Plan für uns, den er schon immer hatte. Ich weiß auch nicht, wie er das macht. Aber das ist genau das, was hier steht. Warum geht das? Weil Gott souverän ist. Sonst macht diese Aussage keinen Sinn, weil wir von ihm und durch ihn und für ihn geschaffen sind. Gott regiert in seiner Gemeinde, wie er will. Und er nimmt alles, was in deinem Leben war, und webt es ein, dass es am Ende gut ist und zu seinem Ziel führt. Darf ich uns fragen, sehen wir hier in der KFB seine Souveränität in dem, was wir sind, was wir haben, auch in dem, wie unser Weg bisher war? Er war nicht nur einfach, ne? Ich muss mich daran immer wieder erinnern. Seine Souveränität auch in dem Weg, den wir bisher gegangen sind. Das ist nicht unsere Gemeinde. Es bestehen Unterschiede zwischen uns und er hat es genauso gewollt. Das Problem liegt oft bei uns, dass wir als Gemeinde die Unterschiede oft nicht nutzen können, um Gemeinde gemeinsam zu bauen. Wir vergleichen uns, wir blockieren uns, wir erheben uns oder fühlen uns unfähig, anstatt dass wir gemeinsam Gott verherrlichen. Wie oft haben gerade die Unterschiede in Gemeinden Trennung hervorgerufen. Wenn ihr mal die Briefe lest, werdet ihr wissen, was Paulus da beschäftigt hat. Alles kann und wird er zum Guten verwenden, weil er souverän ist. Schaut mal, Josefs Lebens, euch ein bisschen Begriff, der von seinen Brüdern verkauft wurde nach Ägypten. Die wollten ihn eigentlich töten, dann kam er nach Ägypten ins Gefängnis und dann ging es langsam hoch. Und am Ende sagt er, ihr zwar hattet Böses gegen mich im Sinn, Gott aber hat im Sinn, es gut zu machen, damit er täte, wie es an diesem Tag ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Wer stand hinter der Geschichte von Josef von Anfang an? Gott selbst. Dieses Gott aber, darf ich fragen, wo habt ihr das schon mal gehört? Bitte? Ja, wo steht es noch? Epheser 2, 4, wichtiger Vers. Gott aber, wir waren alle in der Irre, Gott aber handelt. Das heißt, das ist für uns wichtig, er regiert. Er ist Gott, er regiert in seiner Gemeinde, wir sind Diener. Es geht zuerst um Dienst, nicht um persönliche Erfüllung. Ich betone das, weil die Erfahrung der letzten Jahre mir da was anderes gezeigt hat. Wo ich auch umdenken musste. Kann es sein, dass mit dem Verlust der Kenntnis der Souveränität auch neue Prioritäten im neuen Evangelium wir gesetzt haben? Ich frage jetzt ja nur. Hat sich im Blick auf Mitarbeit in der Gemeinde da auch etwas verändert? Haben wir da die Souveränität Gottes, dass er Gott ist und wir sein Volk? Hat es eine Verschiebung gegeben im Blick auf Mitarbeit, geistliche Gaben, Dienst in der Gemeinde? Ich sage nicht mal bewusst, aber vielleicht unbemerkt, ungewollt, haben wir Seminare aufgebaut, ich auch, die sehr das Ich betont haben. Nämlich die Frage, wo kann ich mitarbeiten? Wo erlebe ich Erfüllung im Dienst? Und wir haben gesagt, schau, wo dein Herz schlägt. Und all das ist ja dann tatsächlich auch eine Hilfe, um das zu erkennen. Aber das ist nicht das Motiv. Das Problem ist dann, wenn es mir nur um das Thema Wohlfühlen und Erfüllung finden im Dienst geht. Und viele Seminare haben genau diese Richtung eingeschlagen. Darf ich euch fragen, oder uns alle fragen, geht es im Ansatz um diese Frage, wo erlebe ich Erfüllung in meinem Dienst in der Gemeinde? Das war nicht Sinn und Zweck der Gaben. Es geht immer darum, Gott zu dienen, ihm zu vertrauen, ihn zu verherrlichen, egal wo er mich hinstellt, egal was gerade zu tun ist, ob ich da Bock drauf habe oder nicht, ob es mich erfüllt oder nicht. Jona hatte keine Leidenschaft, nach Ninive zu gehen, oder? Paulus hatte keine Neigung, in den Knast zu gehen, und dennoch war es der Ort, wo beide Gott dienen sollten. Gottes souveräne Entscheidung. Es geht am Ende um Dienst und Gehorsam und nicht um das, was ich will. Und noch etwas hat sich verändert. Ich sag's euch. Was hört man oft in der Gemeinde? Es gab da so ein Buch, hat eingeschlagen auf den christlichen Bereich. Gott will deine Grenzen erweitern. Immer erweitern. Aufgrund von einer Bibelstelle. Ein ganzes Buch. Wieder geht's um uns. Und was ist, wenn der souveräne Gott uns einengt durch Krankheit? Durch Begrenzung des Könnens? Was ist dann? Sagen, oh Gott, das ist aber nicht fair. Du wolltest doch meine Grenzen erweitern. Warum immer nur Grenzen erweitern? Warum nicht auch um die Kraft bitten, in den eigenen Grenzen, die Gott gegeben hat, zu leben und ihn dort zu verherrlichen? Warum hört man auch in der Gemeinde Jesu immer öfter, gib dich nicht zufrieden mit dem, was du hast. Gott will mehr für dein Leben. Erweitere deine Kreise. Was sagt Paulus in Philipper 4, Vers 13? Und er sagt das nicht, weil er erweiterte Kreise wollte. Ich zitiere es euch. Er schreibt, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrung, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, wenn die Kreise kleiner werden. Und ich weiß, was es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Okay, wenn die Kreise größer werden. Aber mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Er sagt, ich kann mit allen Unterschieden, die ich erlebe und die Gott mir zumutet, umgehen. Ich kann mit allem umgehen. Nicht um erweiterte Kreise geht es, sondern er sagt hier, egal wie die äußere Lage ist, ich bin durch Christus fähig, mit allem klarzukommen. Leute, gerade die Lehre der Souveränität Gottes sollte uns nicht träge da sitzen lassen, sondern uns demütig machen und sagen lassen, Herr, egal was kommt, danke, dass ich eine Aufgabe in einer Gemeinde habe, dass du mir die gegeben hast und zu der du mich vorbereitet hast, durch meine Art, durch meine natürlichen Fähigkeiten, auch mit meinen Grenzen. Du, Gott, hast das Recht, mit mir zu tun, was du willst. Und hier bin ich. Tu es. Merkt ihr, wie wichtig diese Lehre ist, wie wir Gott sehen. Schau, das waren jetzt drei Sonntage, in denen wir uns vor Augen nochmal gehalten haben, dass unser Gott souverän regiert und dass er das tut, was er will. Und jetzt mit diesem Vorverständnis, das wir aus der Schrift haben, möchte ich mit euch an den kommenden Sonntag nun auch die souveräne Rettung nochmal betrachten, die Gott allein schenken kann und die Gott, und jetzt kommt unsere Frage, einigen souverän gibt. Gott, du machst ja Unterschiede. Auch in der Rettung? Ich könnte mir vorstellen, dass wir bis zu diesem Punkt Gottes Souveränität zum Teil etwas nachvollziehen können, aber jetzt beim Thema Rettung, dass Gott da auch Unterschiede macht, da kommen wir ins Straucheln, oder? Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Gott gerade uns sein Wort gesandt hat, während viele Völker immer noch ohne sein Wort sind und Menschen, die dort leben, werden sterben und verloren gehen? Nicht jeder hat das Evangelium gehört. In der Weltgeschichte schon mal gar nicht. Oder da hören zwei aus der gleichen Familie das Evangelium. Der eine glaubt, der andere lehnt ab. Wie geht das denn? Warum können wir hier Sonntag für Sonntag in die Gemeinde gehen und in anderen Ländern ist das undenkbar, in der Art und Weise das Evangelium weiterzugeben, damit Menschen gerettet werden? Hätte Gott nicht auch ihre Finsternis in sein Licht hineinscheinen lassen können? Hätte er nicht so wie das Licht seine Boten da damals bei der Geburt Jesu in die Welt gebracht haben, auf der ganzen Erde verkündigen können? Hätte er nicht? Ja, hätte er. Hat er aber nicht. Und wenn er mitverfolgt, was Gott gerade in Krisengebieten tut, durch Träume und Visionen, wie Menschen da zum Glauben kommen, weil sie keine Gemeinde haben, weil sie keine Bibel haben, ja, dann liegt die Frage doch nahe, warum macht er das nicht überall so? Und lass mich das auch noch sagen, noch was Irritierendes. Jesus sagte mal in der Stadt Kapernaum, da sagt er diesen Satz, wenn in Sodom und Gomorra diese Taten geschehen wären, die in Kapernaum passiert sind, dass die Menschen dort umgekehrt wären. Hat über den Satz schon mal nachgedacht? Das heißt, er weiß also, was passieren müsste, damit Menschen Buße tun, aber er vollbringt diese Tat nicht. Da müssen wir doch auch sagen, Gott, das ist nicht fair. Warum tust du nicht einfach diese Taten? Warum machst du auch hier Unterschiede, wenn du weißt, was passieren müsste? Wir wissen, dass er es nicht getan hat und können nur uns darunter stellen und ihm das Recht zugestehen, dass er auch an dieser Stelle mit seinem Eigentum so handeln kann, wie es ihm gefällt. Oder? Schaut, wenn wir uns bis jetzt bei dem Thema der Souveränität Gottes an vielen Stellen erfreuen, also an der Unterschiedlichkeit in der Schöpfung, nicht nur ein Grün, so viel Grün hat er geschaffen und noch viele andere Farben, Berge, Meeren, Seen, wie schön und herausfordernd zugleich ist, dass wir unterschiedlich sind, alles noch okay. Es wird ein bisschen schwieriger bei der Frage der Souveränität Gottes im Blick auf die Entscheidung, wenn Menschen mit Defiziten geboren werden, die behindert sind. Und ganz schwer wird es bei der Frage, warum er Unterschiede macht bei der Rettung. Aber wir müssen das Thema angehen, oder? Wir brauchen ein Bild von unserem Gott. Gott rettet nicht alle. Aber er erwählt einige. Da will ich gerne nächste Woche mit euch weitermachen. Thema wird sein, unfassbare Entscheidung. Und dann gucken wir, was das mit uns macht. Vater, wir wissen, dass wir dich nicht ganz verstehen. Aber dein Wort gibt uns eigentlich Klarheit. Wir kommen oft nicht hinterher mit unserem Verstand. So bitte ich dich, dass du unser inneres Auge öffnest für deine Herrlichkeit, dass du regierst und dass das der Anker ist für unsere Seelen, weil du alles unter Kontrolle hast und dahin lenkst, wohin du es willst, auch uns und unser Leben. Lehre du uns, dass wir unsere Lebensperspektive von dir her sehen und nicht von dem, was in dieser Welt läuft. Leite du uns als Gemeinde und auch jeden persönlich. Amen.